Kontaktschuld statt Beweise. Bundestag entzieht AfD-Mitarbeitern Hausausweise. Korrektiv ZDF Standards. Wer alles von EU-Geld profitiert. Und Thüringen haftet für Impfschäden. Landesregierung räumt Verantwortung ein. Und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Ob über Geldflüsse aus Brüssel, über mediale Cancel Culture oder durch offene Verbote, die Werkzeuge zur Unterdrückung kritischer Stimmen werden immer vielfältiger. Ein Bericht zeigt, wie die EU in den vergangenen Jahren Millionenbeträge in große Redaktionen und Faktenchecker lenkte und so Einfluss auf die Berichterstattung nimmt. Gleichzeitig geraten in Deutschland kritische Journalisten und oppositionelle Mitarbeiter unter massiven Druck. Das zeigt sich etwa an der Entscheidung des NDR, die unbequeme ARD-Journalistin Julia Ruß kaltzustellen. Ebenso wie am Entzug von Hausausweisen für einen AfD-Mitarbeiter im Bundestag, weil er als Kameramann für oppositionelle Medien gearbeitet hat. Unser Thema heute bei den Nachrichten auf 1. Beginnen im Deutschen Bundestag nun politische Säuberungen? Am Mittwoch wurde bekannt, dass gleich 3 Mitarbeitern der AfD die Hausausweise für das Parlament entzogen wurden. Berichte darüber erschienen unter anderem in der Tagesschau und der grünen Nahen Taz. Doch was den Betroffenen konkret vorgeworfen wird, blieb bislang unklar. Auf 1 liegt nun eines der offiziellen Ablehnungsschreiben vor. Es richtet sich an den 3. betroffenen Mitarbeiter, dessen Name bisher nicht öffentlich bekannt ist und zeigt, worum es tatsächlich geht. Wörtlich heißt es zur Begründung, sie sind an der Produktion von visuellen Medieninhalten für die Kompakt Magazin GmbH beteiligt und stehen auch im Kontakt zum Kompakt TV-Chef, sowie sie sind an der Produktion von visuellen Medieninhalten für den Filmkunstkollektiv e.V. beteiligt. Das Filmkunstkollektiv hatte zuletzt einen Dokumentarfilm über den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke produziert. Darüber hinaus listet die Bundestagsverwaltung mehrere Anzeigen auf, die angeblich im Zusammenhang mit Aktionen der identitären Bewegung stehen. Doch eines wird aus dem Schreiben besonders deutlich. Die Entscheidung basiert vor allem auf der Tätigkeit des Mitarbeiters als Kameramann für oppositionelle Medien. Nach Auf-1-Informationen handelt es sich nicht um den ersten Versuch, ihn in seiner Arbeit zu behindern. Schon vor einigen Monaten war er während einer Berichterstattung von der Pressetribüne des Berliner Abgeordnetenhauses verwiesen worden, ohne nachvollziehbare Begründung. Seit Monaten stand die ARD-Journalistin Julia Ruß wegen ihrer Sendung Klar im Kreuzfeuer. Besonders ihre kritischen Beiträge zur Migrationspolitik sorgten immer wieder für Diskussionen und für massiven Druck auf die Moderatorin. Und das sogar von eigenen Kollegen wie der Moderatorin Anja Reschke. Am Mittwoch gab der Norddeutsche Rundfunk nun die Trennung von Ruß bekannt. Pikant dabei ist, die Sendung Klar wird abwechselnd vom NDR und vom Bayerischen Rundfunk produziert und dieser will weiterhin an Ruß festhalten. Die Entscheidung des NDR sorgt inzwischen bundesweit für Empörung. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU warnte eindringlich vor den Folgen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erweist sich mit solchen Entscheidungen einen Bärendienst. Denn Menschen, die den demokratischen Parteien entgleiten, fühlen sich dadurch bestätigt. Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Martin, hat sich der NDR mit diesem Schritt selbst ins Abseits gestellt und nun auch die Politik gegen sich aufgebracht?
Na, wir werden es abwarten. Es gibt zumindest aus München auch noch eine etwas schärfere Kritik von Markus Söder, der von einem fatalen Zeichen für die Meinungsfreiheit spricht. Aber das, was Daniel Günther da geäußert hat, das ist ja, und das finde ich das Interessante und auch wirklich Aussagekräftige daran, keine inhaltliche Kritik. Er sagt ja nicht, es ist falsch, eine kritische Sendung abzusetzen oder es ist fatal, eine kritische Moderatorin zu canceln, sondern er sagt nur, Menschen, die sich irgendwie abgewandt haben, die wenden sich jetzt vielleicht noch mehr ab. Also es ist im Grunde eine opportunistische Kritik, die übersetzt lautet, treibt es nicht so weit, dass mir meine eigenen Wähler davonrennen. Er hat zwar erst in 2 Jahren Landtagswahlen, aber da denkt er offenbar schon daran. Also das ist keine wirkliche inhaltliche Kritik, sondern das ist das, wo Günther jetzt offenbar meint, es ist opportun, es zu äußern.
Du hast ja die These, dass Daniel Günther nur scheinbar Kritik äußert. Welche Mitschuld tragen er und auch die anderen Politiker an der Entwicklung?
Bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Die Öffentlich-Rechtlichen schweben ja nicht im luftleeren Raum. Zunächst mal haben sie Aufsichtsbehörden, das sind die Rundfunkräte, da sind die Parteien drin, da sind diese sogenannten gesellschaftlichen Organisationen drin, die natürlich einen Druck ausüben. Und selbstverständlich spiegeln die öffentlich-rechtlichen Anstalten, und da macht der NDR keine Ausnahme, das wieder, was der politische Zeitgeist ist. Und der kommt natürlich auch aus den Regierungen. Aber wir müssen auch mal schauen, was macht denn die Politik wirklich an Eingriffen, um Medien auf Linie zu bringen und dann auch derartige Entscheidungen zumindest zu begünstigen. Das geht nicht so einfach bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil die ja doch zumindest formal unabhängig sind. Aber es geht relativ gut bei den Privaten. Und da spielt Schleswig-Holstein, da kommt ja Daniel Günther her, eine besonders negative Rolle. Es gibt beispielsweise ein Gesetz, ich habe hier noch den Entwurf zum Medienstaatsvertrag von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und da wird als einer der Programmgrundsätze ganz ausdrücklich genannt, im Sinne der UN-Agenda 2030 zu berichten. In der UN-Agenda 2030 ist zum Beispiel Migration ein Querschnittsthema. Da wird also immer klar gemacht, Kritik an der Migration, das geht nicht. Also im Grunde hat der NDR das umgesetzt, was hier in Gesetzesform gegossen wurde. Wenn man sich den Gesetzentwurf ansieht, wir können ihn gerne mal einblenden, da steht da der Landesregierung des Ministerpräsidenten. Und wer ist das? Günther.
Ja, das ist spannend. Jetzt will aber der Bayerische Rundfunk weiterhin an Julia Ruß festhalten. Ist der NDR ein besonders drastisches Beispiel für Cancel Culture?
Der NDR ist zumindest ein sehr frühes Beispiel für Cancel Culture. Die ging dort schon vor weit über 30 Jahren los. 1991 wurde bei Radio Niedersachsen, das ist der Landessender für Niedersachsen, zum Beispiel die Landeshymne gecancelt, weil sie faschistoid sei. Also sie wurde dann nur noch ohne Text abgespielt. Aber natürlich ist es nicht das einzige Beispiel. Wir erinnern uns an den Fall, damals nannte er sich Ken Jebsen, der vom Rundfunk Berlin-Brandenburg gecancelt wurde. Allerdings entscheidend ist ja, wer gecancelt werden kann, muss ja erstmal auf den Sender gehen. Und das Prinzip der Anstalten ist natürlich, Kritik wird bei uns gar nicht erst ausgestrahlt. Das ist im Bayerischen Rundfunk angesprochen. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn man sich die offizielle Erklärung aus München ansieht, da steht da nämlich nicht, dass Julia Ruß weiterhin die Leiterin oder die Moderatorin der Sendung ist, sondern es steht lediglich, sie bleibt Teil des Moderationsteams. Also Teil des Moderationsteams ist auch die Wetteransagerin. Mal gucken, wie es mit Klar weitergeht.
Zudem ist ja Markus Söder auch dafür bekannt, dass er heute Hü und morgen Hot sagt, wenn ich das noch ergänzen darf. Die Zeitung Freiheit schrieb über diesen Fall, Zitat, das riecht nach Stalinismus, nach DDR-Fernsehen. Das scheint eine Anspielung auf den Fall von Silke Hasselmann zu sein, die, ich glaube, das war 1988, nach kritischen Äußerungen im DDR-Rundfunk ein Mikrofonverbot erhielt. Ist dieser Fall mit dem Fall Julia Ruß vergleichbar oder überzogen?
Ich würde fast sagen, er ist noch so ein bisschen untertrieben. Also ich habe auch gleich an den Fall von Silke Hasselmann gedacht. Es war 1988. Da waren ja die deutschsprachigen Zeitungen aus der Sowjetunion, das war die Zeit von Michael Gorbatschow, sowas wie fast schon oppositionell. Eine Zeitung, der Sputnik, wurde damals offiziell verboten. Silke Hasselmann kritisierte das in ihrer Nachmittagssendung und verschwand vom Sender. Es gab ein paar ähnliche Fälle, beispielsweise die Wirtschaftsredakteure der Berliner Zeitung, die für zu liberaler Berichterstattung gemaßregelt wurden. Aber es gibt auch einen deutlichen Unterschied. Damals war das die Partei, da war das die Führung, die das angewiesen hat, die rigide bestraft hat. Aber die Kollegen, soweit man das weiß, die haben sich daran nicht beteiligt. Vielleicht, weil sie es mussten, aber nicht aus wirklichem Herzen. Und was wir jetzt sehen, ist ja so eine woke, aggressive Meute, die sogar die Führung noch vor sich hertreibt. Du hast den Namen Anja Reschke genannt. Dann ist da so ein Moderator, der gleichzeitig für Korrektiv irgendwie lehrt oder dort etwas macht. Also diese ganzen Anstalten sind im Grunde durchsetzte und verfaulte Propagandaapparate. Und das sagt mir möglicherweise sogar noch viel mehr als dieser DDR-Rundfunk, ist die ARD und nicht nur der NDR tatsächlich nicht mehr reformierbar.
Ich darf noch eine Frage nachschieben, die sicherlich nicht nur mich, sondern auch unsere Auf1-Zuschauer beschäftigt. Kriegt man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformiert oder muss man abwarten auf die nächsten Landtagswahlen? Da gibt es jemanden in Sachsen-Anhalt von der Alternative für Deutschland, der gute Aussichten hat, möglicherweise der erste Ministerpräsident dieser Partei zu werden. Und er hat schon im Vorfeld angekündigt, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Und auch Alice Weidel hat diese Woche im Bundestag ein klares Statement in puncto Abschaffung des ÖRR gesetzt. Wie beurteilst du das?
Das hat ja nicht nur Ulrich Siegmund, das ist dieser Kandidat in Sachsen-Anhalt angekündigt. Das hatte im vergangenen Jahr ja auch bereits Björn Höcke angekündigt. Hätte er in Thüringen gesiegt, also wäre er Ministerpräsident geworden. Es sind im Moment Ankündigungen. Ich glaube aber durchaus, dass zumindest diese beiden Personen das auch durchaus ernst meinen. Natürlich ist dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk einerseits ein gut finanzierter Moloch, dem seine Zuschauer egal ist, der eine Art Erziehungs- und Nanny-Auftrag verspürt, der aggressiv ist. Aber er ist natürlich Teil eines, man nennt das dann immer so, Nichtregierungsorganisation und Zivilgesellschaft. Also er ist natürlich Teil einer, wenn man so will, eines ganzen Netzwerkes an Propaganda, an Zersetzung, auch an Vorschriften. Und da wird es relativ schwierig, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel in Sachsen-Anhalt abzuschaffen. Würde ja nichts daran ändern, dass ARD und ZDF weiter in dieses Land reinsenden. Da ist die Frage, was sagt das Bundesverfassungsgericht beispielsweise? Sagt es zum Beispiel, ihr müsst eine neue Anstalt aufbauen. Und wer steht dann dafür zur Verfügung? Wer wird dort wieder eindringen? Und natürlich auch Landesregierungen sind erstmal, sollten sie denn überhaupt ins Amt kommen, auf 5 Jahre gewählt und möglicherweise auf einen Koalitionspartner angewiesen. Ich finde das ermutigende Zeichen, aber ich würde mal abwarten, ob sie dann tatsächlich Realität werden.
Danke für deine Einschätzung und für den Besuch im Studio.
Gerne.
Anders als der NDR ist Auf1 nicht den Zensurbestimmungen eines Staatsvertrages unterworfen und erhält auch kein Geld aus erpressten Zwangsgebühren. Dennoch sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige Formate zu produzieren. Ermöglicht werden solche nur durch Ihre Unterstützung. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Förderung unabhängiger Berichterstattung finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Nicht nur in Deutschland verfolgen Medien eine politische Agenda, wie der Fall Julia Ruß aktuell zeigt. Ein neuer Bericht des Thinktanks MCC Brüssel wirft nun auch ein grelles Licht auf die Verflechtungen zwischen der Europäischen Union und großen Medienhäusern. Demnach hat Brüssel in den vergangenen 10 Jahren fast 1 Milliarde Euro an Förderungen ausgeschüttet, gezielt an Redaktionen und Faktenchecker mit globalistischer Ausrichtung. Besonders Deutschland und Österreich zählen zu den Hauptempfängern. In Deutschland erhielten unter anderem die Deutsche Welle 35 Millionen Euro und die Deutsche Presseagentur dpa 3,2 Millionen. Auch öffentlich-rechtliche Sender wie ZDF und Bayerischer Rundfunk bekamen jeweils knapp 500.000 Euro. Sogar das sogenannte Recherchenetzwerk Korrektiv steht auf der Liste der Begünstigten. In Österreich flossen ebenfalls beträchtliche Summen. Die Austria-Presseagentur APA erhielt direkte Zahlungen, während die linke Tageszeitung Der Standard rund 175.000 Euro für eine Kommunikationskampagne des Europäischen Parlaments bekam. Die Autoren des Berichts warnen, dass durch diese Finanzströme gefährliche Abhängigkeiten entstehen. Medien, die auf Brüsseler Gelder angewiesen sind, könnten ihre Berichterstattung an den politischen Vorgaben der EU ausrichten. Kritische Stimmen würden so systematisch geschwächt. Während Brüssel immer mehr Geld für wohlfeile Berichterstattung ausgibt, schränkt die EU gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung weiter ein. Selbst Abgeordnete sollen in ihrer Wortwahl zukünftig zensiert werden. Im großen Interview mit Auf1 berichten die Delegationsleiter von AfD und FPÖ im EU-Parlament, René Aust und Harald Wilimski, welche neuen Sprachregeln Ursula von der Leyen den Parlamentariern aufzwingen will.
Das geht ja in diesem Haus mittlerweile so weit, dass in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden sind, zunächst noch auf Mitarbeiterebene, das kommt jetzt demnächst auch noch auf der Abgeordnetenebene. Hier die Meinungsfreiheit einzuschränken. Mhm. Dass man also hier beispielsweise bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden darf, dann wird einem das Mikrofon abgestellt. Man soll nichts sagen, was im Prinzip dem Geist hier widerspricht und was hier die Entwicklung stört. Man soll die Migrationsprobleme nicht in allzu scharfen Worten zum Beispiel kritisieren. Das heißt, selbst hier in dem Parlament, abgeleitet von dem Wort parler, sprechen, ja, wo das freie Wort gelten soll, selbst hier sind die Bestrebungen zunehmend, das Wort einzugrenzen und einzuschränken.
Das gesamte Interview mit René Aust und Harald Wilimski finden Sie wie üblich auf unserer Webseite www.auf1.tv. In Berlin wächst der Widerstand gegen Pläne für eine flächendeckende Videoüberwachung durch den Verfassungsschutz. Hintergrund ist ein Vorhaben der schwarz-roten Landesregierung. Demnach könnte der Geheimdienst Zugriff auf sämtliche Überwachungskameras in der Hauptstadt erhalten, darunter auch die Kameras im gesamten öffentlichen Nahverkehr. Anfang der Woche verteidigte die Behörde im Abgeordnetenhaus diese Pläne. Begründung? Auf diese Weise könnten Verdächtige schneller erfasst werden. Von der Opposition kommt scharfe Kritik. Thorsten Weiß, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erklärte gegenüber Auf 1, solange der Inlandsgeheimdienst missbraucht wird, um die Opposition zu bekämpfen, lehnen wir diese Art der Überwachung ab. Die niedrigen Hürden für eine generelle Kameraüberwachung bergen die Gefahr, gegen Regierungskritiker missbraucht zu werden. Auch das BSW schlägt Alarm. Dessen Abgeordneter Alexander King warnt vor einem gefährlichen Dammbruch und sieht darin einen Angriff auf die Demokratie. Die Gegner der Regierenden sollen damit ausgeschaltet werden. Erst die AfD, dann vielleicht das BSW. Für ihn nimmt die geplante Überwachung autoritäre Züge an. Extremismus werde auf diese Weise, so King, mit extremistischen Mitteln bekämpft. In Österreich sorgte ein brutaler Mordfall für hitzige Diskussionen. Ein 44-jähriger serbischer Staatsbürger soll seine Frau erschossen, die gemeinsame Tochter schwer verletzt und anschließend Suizid begangen haben. In der ORF-Sendung ZIP 2 wurde gestern Abend die Frauenrechtsaktivistin Maria Rösselhumer befragt. Auf die Frage, ob die steigende Gewalt an Frauen auch mit der hohen Zuwanderung zusammenhängen könnte, reagierte sie entschieden ablehnend. Wörtlich erklärte sie, das hat nichts mit Migration zu tun, das hat nichts mit Ausländern zu tun. Wir haben es in den eigenen Reihen genauso. Selbst der Hinweis, dass Ausländer in der Kriminalstatistik überproportional vertreten sind, änderte nichts an ihrer Haltung. Rösselhumer wies jeden Zusammenhang zurück. Dabei zeichnen gerade Zahlen aus dem Bereich, den sie lange selbst leitete, ein anderes Bild. Als langjährige Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser Österreich kennt Rösselhumer die Realität vor Ort genau. Im Jahr 2023 waren nur rund ein Drittel der betreuten Frauen österreichische Staatsbürgerinnen. Etwa 20% kamen aus EU-Ländern, der überwiegende Rest stammte aus Drittstaaten. Für Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer zeigen diese Zahlen klar, dass Migration und kultureller Hintergrund bei Gewalt gegen Frauen eine entscheidende Rolle spielen. Statt diese Realität offen anzusprechen, werde jedoch mit ideologisch aufgeladenen Begriffen wie Männergewalt oder Femizid gearbeitet, um die Migrationsfrage gezielt auszublenden. Nach dem Amoklauf von Graz treibt die österreichische Bundesregierung eine massive Verschärfung des Waffenrechts voran. Auf 1 berichtete. Der Innenausschuss segnete den Entwurf heute ab. Kommende Woche soll der Nationalrat entscheiden. Die FPÖ reagiert darauf in einer Pressekonferenz mit scharfer Kritik. Besonders sauer stößt den Freiheitlichen die Einführung eines Mindestalters von 25 Jahren für den Besitz einer Faustfeuerwaffe auf, während Grundwehrdiener und Polizisten schon wesentlich früher damit ausgebildet werden. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker verweist zudem auf Zahlen. In den vergangenen 10 Jahren stieg der legale Waffenbesitz um 50%, während Delikte mit legalen Schusswaffen zurückgingen. Für viele Österreicher sei der Erwerb einer Waffe eine Folge von Vertrauensverlust und wachsendem Sicherheitsbedürfnis.
Es hat schlicht und ergreifend einen Grund, weil die Menschen dem Staat nicht mehr vertrauen, weil im Eindruck der Flüchtlingskrise die Menschen Angst um Leib und Leben gehabt haben und dass sich genau deswegen aufgrund dieses Staatsversagens genau dieses Bewusstsein breit gemacht hat. Und wenn die Bundesregierung jetzt hergeht und erstens einmal die eigene Bevölkerung unter Generalverdacht stellt, gleichzeitig dann de facto eine Entwaffnung der Bevölkerung vornimmt, dann erinnert mich das schon an schlimme Zeiten, denn es ist ein grundsätzliches Merkmal von totalitären Systemen, die Bürger zu entwaffnen. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt angekommen.
Wie wenig wirksam Verbote seien, zeigt der zuvor gemeldete Mord in Wien. Der serbische Täter, der seit 10 Jahren ein Waffenverbot hatte, konnte dennoch illegal eine Pistole besorgen und damit seine Frau töten. Für Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer beweist dieser Fall, dass schärfere Waffengesetze nichts mit realer Sicherheit, sondern vielmehr mit Repression gegen die eigene Bevölkerung zu tun haben. Beinahe 5 Jahre nach dem Start der Injektionskampagne drohen der Politik nicht nur schwere politische, sondern auch finanzielle Konsequenzen. Eine kleine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Musal und Wolfgang Lauerwald brachte nun ans Licht. Der Freistaat Thüringen haftet direkt für Impfschäden. In ihrer Antwort gesteht die Erfurter Landesregierung offen ein, die Teams in den Impfzentren haben nicht als Privatpersonen gehandelt, sondern hoheitliche Aufgaben wahrgenommen. Wörtlich heißt es in dem Dokument, es gelten die Grundsätze der Amts- und Staatshaftung. Nur wenn Ärzte vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, sei der Staat aus der Haftung herausgenommen. Für alle anderen Fälle muss das Land also für mögliche Schäden einstehen. Doch dabei geht es nicht nur um Geld. Auch Strafverfahren will Musal nicht ausschließen. Bereits zu Jahresbeginn äußerte sie gegenüber Auf 1,
das wäre natürlich ideal, wenn man sagt, im Rahmen dieser Arbeit ergibt sich etwas, was man auch strafrechtlich verwenden kann. Ob das der Fall sein wird, muss man sehen. Was ich in jedem Fall glaube, ist, dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo diejenigen, die für die Entscheidung verantwortlich waren, diese Entscheidung politisch übernehmen. Ich glaube, dass diese Aufklärung und Befriedung der Gesellschaft eben aber auch nur mit einer harten Linie kommen wird. Und das heißt ja nicht, dass ich vorverurteile, sondern das heißt, ich habe meine Meinung dazu, wie irgendetwas geschehen ist. Aber wenn ich dann nachfrage, wie ist es geschehen und mir sagt jemand was anderes, dann bin ich ja nicht unaufgeschlossen der Erklärung gegenüber, ne?
Während die letzte sogenannte Pandemie also noch lange nicht aufgearbeitet ist, bereitet der Bundestag den nächsten Ausnahmezustand bereits vor. Es geht um ein Gesetz, das jede Abweichung von Einschätzungen der WHO als Desinformation brandmarken soll. Näheres dazu erfahren Sie am morgigen Freitag hier in den Nachrichten auf 1. In Frankreich haben am heutigen Donnerstag landesweite Proteste gegen die Sparpolitik der Regierung begonnen. Dabei kam es nach Regierungsangaben auch zu Polizeieinsätzen gegen Blockaden. Medien berichteten am Mittag von Dutzenden Festnahmen. Zu den Protesten wurden bis zu 900.000 Menschen erwartet. Professor Michael Mayen lehrt Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Er ist sich sicher, direkte Anweisungen der Eliten erhalten die Systemmedien nur äußerst selten. Dennoch bleibt in ihrer gleichgeschalteten Berichterstattung nichts dem Zufall überlassen. Wie subtil diese Steuerung funktioniert, erklärte Mayen gegenüber Elsa Mittmannsgruber bei Elsa auf 1.
Sie haben sich ja die politische Steuerung der Berichterstattung eben in Ihrem Buch genauer angesehen und das auch beschrieben, wie das vonstatten geht. Ich habe ja eine Doku zu den Medien gemacht mit dem Titel Inside Mainstream, was Ex-Mitarbeiter über die Medien berichten. Und da habe ich ja mit vielen Journalisten gesprochen, die mir das auch geschildert haben und gesagt haben, dass sehr wenig gesteuert wird über direkte Anweisungen, also direkte Anweisungen an die Journalisten. Wie also läuft das denn genau ab?
Eine schöne Doku. Ich habe ja die meisten Protagonisten inzwischen persönlich kennenlernen dürfen. Gibt ja inzwischen auch neue Aussteiger, die das ganz ähnlich berichten. Alexander Teske zum Beispiel, der ein Buch gemacht hat über die Tagesschau, wo er 6 Jahre Redakteur war. Der meint, es hätte nur einmal in diesen 6 Jahren einen Anruf gegeben von einer Ex-Kollegin, die Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident geworden war, also Ex-NDR-Kollegin, und von der dem Tagesschau-Planungsredakteur Teske wollte, dass die Meldung über das Treffen Steinmeier mit den Profifußballern Özil und Gündogan abends in der Tagesschau vorkommt. Er meint einmal und sonst nicht. Ich habe ihm in einem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, habe ich ihm versucht zu erklären, warum das völlig normal ist, dass er, der Redakteur, gar nicht so ein kleiner Redakteur, da überhaupt nicht relevant ist für die Struktur, die dahinter funktioniert und die dazu führt, dass die Tagesschau und andere Nachrichtensendungen, andere Magazinformate genau das machen, was die Macht will. Es gibt da eine doppelte Abhängigkeitsstruktur. Wir haben ganz oben bei den Entscheidern und ganz unten Unsicherheit. Mag jetzt bei denen, die sehr viel Geld verdienen, wie Jan Böhmermann mit einem Millionengehalt oder Markus Lanz mit einem Millionengehalt, wie Mioska, die pro Sendung 19.000 Euro Moderationshonorar bekommt. Das wäre ein Traum, ne?
Ja.
Da hätte man an einem so einem Vormittag wahrscheinlich erstmal das Monatsgehalt, mehr als ein Monatsgehalt drin. Da gibt es schon auch Unsicherheit, weil jeder dieser Positionen durch den Verwaltungsrat der Rundfunkanstalten muss. In diesen Verwaltungsräten sitzen Politiker, beim ZDF sind das 12 Leute, 4 Ministerpräsidenten von den 12. Und die anderen 8 sind im Prinzip Leute, die aus einem politisch bestimmten Gremium gewählt werden. Ich muss also, wenn ich an der Spitze bin, wenn ich, sagen wir, Abteilungsleiter bin, wenn ich Intendant bin, wenn ich Direktor bin, wenn ich irgendeine der politisch wichtigen Redaktionen leite oder so ein Fernsehgesicht bin, dann muss ich durch so ein Gremium und bekomme nur einen befristeten Vertrag mit einem super Gehalt. Selbst, ich habe mir das fürs ZDF angeschaut, selbst der Leiter der PR-Abteilung, würde man sagen, ja okay, ist jetzt fürs ZDF nicht so zentral, selbst der kriegt 15.000 im Monat, der Chefjustiziar kriegt 20.000 im Monat plus Bahncard 100 und das wird aber in diesem Gremium Verwaltungsrat bestimmt und befristet. Wenn diese Leute also nicht Wohlverhalten zeigen, dann gibt es einfach keinen neuen Vertrag. Ganz unten in der Pyramide bei den einfachen Journalisten haben wir Freiberuflichkeit, feste Freiberuflichkeit, wir haben gestufte Hierarchien. Ich habe das selbst erlebt, ich habe ja in den 90ern ein paar Jahre für den MDR gearbeitet, bin da als freier Mitarbeiter eingestiegen, habe dann irgendwann Krankenversicherung bezahlt bekommen, habe irgendwann Urlaubstage bekommen. Es gab also Tage, an denen ich Honorar bekommen habe, obwohl ich gar nicht im Funkhaus war. Dann hätte gewinkt, weiß nicht nach wie vielen Jahren, eine feste Stelle, also ein fester Vertrag mit Kündigungsschutz. Wir haben also eine gestufte Hierarchie, die in Abhängigkeit hält. Für mich als freier Mitarbeiter war immer die Frage, ob ich im nächsten Monat wieder im Dienstplan stehe, ob ich genauso viele Schichten bekomme. Für die Kollegen, die Beiträge produziert haben, war die Frage, ob sie wieder Aufträge bekommen, in welchen Sendeplatz das gemacht wird, ob es eine Wiederholung gibt, die dann auch nochmal bezahlt worden ist. Also man war in ständiger Abhängigkeit. Das führt dazu, dass man sich beobachtet. Die ganz oben beobachten, was Ministerpräsidenten, Minister, die Menschen, die in den Räten sitzen und über den nächsten Vertrag entscheiden müssen wollen. Die ganz unten sitzen, beobachten, was die festen Mitarbeiter, die es geschafft haben wollen, die wiederum beobachten, was ihre Abteilungsleiter, Direktoren und so weiter wollen. Wir haben also ein super geschichtetes System, was dem einzelnen Redakteur relativ wenig Spielraum bietet. Und dass das jetzt nicht einfach eine Fantasie ist, hat der NDR mit einer großen Untersuchung bestätigt. Da gab es etwas, was sich Klimabericht nennt. Klingt auf den ersten Blick merkwürdig, wenn man an das Metathema Klima nennt. Da ging es einfach um das Arbeitsklima. Ein Kirchenfunktionär, längst in Ruhestand, ist beauftragt worden, die Mitarbeiter beim NDR zu fragen, wie es ihnen denn so geht mit dem, was sie da tun im Rundfunk. 1000 Interviews und große Unzufriedenheit, Angst, gegenseitiges Misstrauen, also keine Atmosphäre, in der Kreativität entstehen kann, in der neue Ideen entstehen kann, in der man auch mal abweicht von dem, was der Mainstream vorgibt, indem man was riskiert, weil die Angst mitschwingt, dass das letzte Mal gewesen ist. Aber das sind die Dinge, die, glaube ich, viel wichtiger sind als die Anrufe, die es natürlich gibt. Natürlich gibt es die Anrufe. Es gibt auch in den Medien Ansagen. Als Sachsen-Anhalt diese Geschichte mit dem Rundfunkbeitrag durchgefochten hat, haben der Ministerpräsident und sein wichtigster Mann im Medienbereich haben sich immer wieder in den Leitmedien geäußert, was sie alles nicht so toll finden beim MDR, das ist der Sender, um den es da geht, was sie da alles nicht so toll finden. Also ich kann mich da auf jeder Hierarchiestufe, kann ich mich da entsprechend orientieren, was ich jetzt am besten mache, damit mein Ministerpräsident die nächste Beitragserhöhung durchwinkt und ich weiter einen Job haben werde.
Die vollständige Sendung mit Elsa Mittmannsgrube und Michael Mayen finden Sie unter www.auf1.tv. Die USA bezeichnen Staaten, denen sie eine Beteiligung am internationalen Terrorismus vorwerfen, gerne als Schurkenstaaten. Aktuell listet Washington hier Länder wie Nordkorea, Syrien oder den Iran. Doch womöglich könnte bald auch Deutschland hier seinen Platz finden. Denn US-Präsident Donald Trump plant, auch die radikale Antifa als Terrororganisation einzustufen. Und in kaum einem Land fließt so viel Steuergeld in linksextreme Strukturen wie in Deutschland. Sollte Trump seine Ankündigung wahrmachen, könnte also auch Deutschland bald als Terrorstaat geführt werden. Dennoch wünsche ich Ihnen einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.